D-Radio Wissen. Update.
Make no mistake. ISIL is a threat to Iraq and the entire region. And the United States is responding to that threat.
Man darf die Gefahr nicht unterschätzen, sagt US-Außenminister John Kerry. Die islamistischen Kämpfer der ISIS-Gruppe sind eine Bedrohung für den Irak und die gesamte Region. Und die USA werden darauf reagieren. Eine Reaktion darauf war heute ein Besuch von John Kerry in Bagdad, der dort mit dem irakischen Ministerpräsidenten Nouri al-Maliki zusammengetroffen ist, um über die Lage zu beraten. Der Besuch des US-Außenministers im Irak ist das Topthema im Update. Ich bin Jakob Müller, hallo.
Update.
Im Irak rücken die Kämpfer der Terrorgruppe Islamischer Staat in Irak und Syrien, ISIS, weiter vor. Inzwischen kontrollieren die Extremisten zwei Grenzübergänge vom Irak in das Bürgerkriegsland Syrien. Ein dritter Grenzübergang nach Syrien ist in der Hand von irakischen Kurden. Außerdem haben sie auch den einzigen Grenzübergang nach Jordanien besetzt. Die ISIS-Kämpfer haben Tal Afar im Nordwesten des Landes erobert und auch die Kontrolle über den Flughafen dort übernommen. Der Vormarsch der Extremisten war der Hauptgrund für den Blitzbesuch von US-Außenminister John Kerry in Bagdad. Er traf sich dort mit Regierungschef Nouri al-Maliki und Politikern aus den verschiedenen politischen Lagern. Das Ziel, das der Irak haben müsste, hatte Kerry schon gestern in Ägypten formuliert.
Die Iraker haben die Möglichkeit, eine Regierung zu wählen, die alle Menschen des Landes repräsentiert. Eine Einheitsregierung, die das Volk zusammenbringt und sich gegen ISIS stellt. Ich bin überzeugt, dass sie das tun werden. Nicht nur, weil die USA ihnen hilft oder andere Länder der Region, sondern weil es gegen jegliche Art von Terroraktivitäten geht.
Bei seinem Besuch in Bagdad soll es darum gegangen sein, wie die USA der irakischen Regierung im Kampf gegen die Extremisten helfen könnten. Einzelheiten wurden nicht bekannt. Auch die EU-Außenminister haben bei ihrem Treffen in Luxemburg über den Irak beraten. Einigkeit besteht darüber, dass der Irak nur über eine politische Einigung aus der Krise kommt. Der britische Außenminister William Hague sagte:
Es bedarf des politischen Zusammenhalts im Irak und einer Regierung, die alle Bevölkerungsgruppen einbezieht, um den Vormarsch der ISIS und ihren Terror in weiten Teilen Iraks zu stoppen.
Die EU-Außenminister fürchten, dass durch den Vormarsch der ISIS-Kämpfer die gesamte Region destabilisiert wird. Sie fürchten außerdem, dass durch die Krise im Irak auch die Flüchtlingsströme nach Europa zunehmen.
Was sonst noch wichtig war?
In der Ukraine-Krise erhöht die Europäische Union den Druck auf Russland. Die Außenminister der EU-Länder gaben der Regierung in Moskau bis Freitag Zeit, um den Friedensplan des ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko aktiv zu unterstützen. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier sagte:
Wir hoffen jetzt und erwarten, dass Russland sich bereit zeigt zur Kooperation, was die Möglichkeiten auf eigenem Staatsgebiet angeht, um weitere Grenzübertritte von Kämpfern oder die Lieferung von Waffen nach Möglichkeit zu verhindern.
Am Freitag treffen sich die Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel und könnten dann auch Wirtschaftssanktionen gegen Russland beschließen. Damit hat jedenfalls der britische Außenminister William Hague beim Ministertreffen gedroht. In der Abschlusserklärung der EU-Außenminister heißt es, Russland solle den Zustrom von Kämpfern, Waffen und Ausrüstung in die Ukraine stoppen, seine Truppen aus dem Grenzgebiet abziehen und mäßigend auf die prorussischen Separatisten im Osten der Ukraine einwirken. Steinmeier will sich morgen in Kiew mit Poroschenko treffen. Er sprach von einer entscheidenden Woche für die Ukraine.
Wir Ärzte machen Fehler, wir sind aber keine Pfuscher.
Das hat heute Andreas Crusius von der Bundesärztekammer gesagt. Die hat heute die neuen Zahlen zu Behandlungsfehlern von Ärzten in Deutschland vorgelegt. Daraus geht hervor, dass Brustkrebs, Rückenschmerzen und Arthrose im Kniegelenk die Krankheiten waren, die 2013 von Hausärzten am häufigsten falsch behandelt wurden. Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der Ärztefehler letztes Jahr leicht zurückgegangen ist. Trotzdem haben sich 2013 mehr als 12.000 Patienten bei Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen über mögliche Behandlungsfehler beschwert. Gut 2.200, also etwa jeder fünfte von ihnen, hat Recht bekommen. Die Ärztekammer sagt, dass es sich allerdings selten um spektakuläre Fälle handelt. Am häufigsten seien Fehler bei der Diagnose durch Verfahren wie Ultraschall oder Röntgen. Schuld an den Fehlern sind nach Ansicht der Ärztekammer vor allem Überstunden und zunehmender Druck auf die Ärzte. Die Europäische Union lehnt eine Zusammenarbeit mit der Militärregierung in Thailand ab. Die Außenminister der EU-Staaten haben beschlossen, alle offiziellen Besuche abzusagen und wichtige Abkommen auf Eis zu legen. Auch die für Juli geplanten Gespräche über ein Freihandelsabkommen mit Thailand finden erst einmal nicht statt. Die EU-Außenminister protestierten damit gegen den Armeeputsch von Ende Mai. Sie forderten die thailändische Militärregierung auf, alle politischen Gefangenen freizulassen, keine Zensur zu üben und möglichst schnell zur Demokratie zurückzukehren. In Nairobi in Kenia tagt seit heute die neue UNO-Umweltversammlung. Es ist ihre erste Sitzung. Umweltminister und Vertreter aus rund 170 Ländern wollen bis Freitag über den Kampf gegen die Wilderei und neue weltweite Nachhaltigkeitsziele, die sogenannte Post-2015-Agenda, beraten. Die neuen Ziele sollen die im Jahr 2000 festgelegten Millenniums-Entwicklungsziele ablösen. Die sahen unter anderem vor, dass bis 2015 die extreme Armut halbiert und die Kindersterblichkeit um 2/3 gesenkt werden sollten. Die UNO-Umweltversammlung soll in Zukunft alle 2 Jahre tagen. In Ägypten hat heute ein Gericht insgesamt 18 Journalisten des Senders Al Jazeera zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Unter ihnen sind auch 4 Ausländer, ein Australier, eine Niederländerin und 2 Briten sowie der kanadisch-ägyptische Leiter der Al Jazeera-Büros in Kairo. Das Gericht befand sie für schuldig, die inzwischen verbotene Muslimbruderschaft unterstützt zu haben. 7 Angeklagte wurden zu je 7 Jahren Haft verurteilt, 11 weitere in Abwesenheit zu je 10 Jahren. Hans-Michael Ehl berichtet aus Kairo.
Die Festnahme und der Prozess gegen die Journalisten waren international von Journalistenverbänden und Menschenrechtsorganisationen heftig kritisiert worden. Das harte Vorgehen gegen in- und ausländische Journalisten sei kein gutes Zeichen für die Pressefreiheit in Ägypten, hieß es. Die Al Jazeera-Mitarbeiter waren im Dezember in Kairo festgenommen worden, als sie über die Situation im Land nach der Absetzung von Präsident Mohamed Morsi im vergangenen Jahr berichteten.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Der Umgang Ägyptens mit den Medien ist auch Thema bei Twitter und Facebook. Bastian Benrath twittert, Journalismus ist kein Verbrechen. Auch die Nagashi kritisiert scharf, 7 Jahre, weil sie ihren Job als Journalisten gemacht haben, das ist Wahnsinn. Karim El-Ghawari meint, es ist ein finsterer Tag für die Medienfreiheit. Mohamed Hasnoui schreibt auf Facebook, die Revolution frisst ihre Kinder oder eher, das alte Regime frisst die Revolution. Detlef Walter kommentiert auf Zeit.de die Rolle der USA. Weil das alles so schlimm geworden ist in Ägypten, diskutiert man in Washington die Einstellung der Militärhilfe. Man diskutiert noch, denn nicht zu vergessen, die Machthaber in Kairo haben die Muslimbrüder unter Kontrolle und die will man auch nicht. Sakü Labo schreibt, ich würde mir scharfe Reaktionen von Seiten des Auswärtigen Amts, des Regierungssprechers und vom Entwicklungshilfeministerium wünschen. Und Axel Bunte wird auf Facebook grundsätzlich, ein Regime löst das andere ab. Die arabischen Staaten werden noch Jahrhunderte brauchen, bis dort wahre Demokratie und Rechtsstaatlichkeit herrschen.
Was noch wichtig wird.
Ich war ganz vorne bei der Demonstration dabei mit einem Freund und wir haben uns eingekettet und die Polizisten haben dann angefangen mit Schlagstöcken auf uns einzuhauen, uns wegzudrängen und wir sind einfach nicht weggegangen, wir wollten uns dann hinsetzen und dann haben die aus dem Gürtel so Pfefferspraydosen gezogen und ins Gesicht gesprüht und mein ganzes Gesicht brennt noch.
Das ist das Brutalste, was ich je in meinem Leben gesehen habe.
Der umstrittene Polizeieinsatz gegen Demonstranten, die in Stuttgart gegen das Bahnhofsgroßprojekt S21 demonstriert hatten, wird ab morgen vor dem Stuttgarter Landgericht verhandelt. Am 30. September 2010 hatte die Polizei eine Demonstration mit einem massiven Einsatz von Wasserwerfern aufgelöst. 130 Demonstranten und über 30 Polizeibeamte wurden dabei verletzt. Der damalige Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Stefan Mappus von der CDU, hatte sich kurz nach dem Einsatz noch im ZDF hinter die Polizei gestellt.
In den letzten Wochen, ich glaube, das ist unbestritten, hatten die Polizeikräfte in Stuttgart absolut deeskalierend gewirkt. Ich glaube, das bestreitet niemand. Und deshalb kann man der Polizei jetzt auch nicht den Vorwurf machen, dass sie quasi eskaliert hat. Die Polizei hat reagiert, nicht agiert. Und da möchte ich mich schon hinter die Beamtinnen und Beamten stellen.
Und ob einzelne Polizisten wirklich richtig reagiert haben, das sollen jetzt die Richter klären. 2 Einsatzabschnittsleiter sind wegen fahrlässiger Körperverletzung im Amt angeklagt. Die Polizeiführung will damals nur den Wasserwerfereinsatz für Wasserregen freigegeben haben. Die beiden Abschnittsleiter sollen das nicht weitergegeben haben. Die Wasserwerfer waren mit einem Druck von bis zu 16 bar gegen Demonstranten gerichtet worden. 9 Demonstranten erlitten Prellungen, Hämatome, Schleudertraumata oder Verletzungen an Mund und Augen. Einer der Nebenkläger ist infolge fast erblindet. Das Gericht hat für den Prozess 30 Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil wird erst kurz vor Weihnachten erwartet.
Und sonst in der Welt?
Ein Gericht im Sudan hatte Mariam Yahya Ibrahim zum Tode verurteilt, weil sie Christin ist. Die Welt hatte protestiert, jetzt ist sie wieder frei. Das berichtet der Anwalt der 27-Jährigen. Die Todesstrafe hatte sie Mitte Mai bekommen, wegen Abfalls vom islamischen Glauben. Sie wurde zwar christlich erzogen, ihr Vater ist aber Muslim, was sie laut sudanesischem Recht auch zur Muslimin macht. Wegen Ehebruch sollte sie außerdem Peitschenhiebe bekommen. Dessen wurde sie für schuldig befunden, weil sie als angebliche Muslimin einen Christen geheiratet hatte. Mehrere Institutionen der EU und viele religiöse Gemeinschaften forderten den Sudan auf, sie freizulassen. Erstmal ohne Erfolg. Im Gefängnis brachte die Frau ihre Tochter zur Welt. Eine staatliche Nachrichtenagentur schreibt jetzt, dass ein Berufungsgericht das Urteil aufgehoben hat. Sie locken mit Zuckerwatte und Schulunterricht. Die radikal-islamischen Rebellen in Syrien werben mit dieser Masche laut einem Bericht systematisch Kindersoldaten für ihre Zwecke an. Den Report hat Human Rights Watch vorgelegt. Darin werden 25 Einzelschicksale geschildert, teilweise von Kindern, die immer noch als Soldaten im Einsatz sind. Laut dem Bericht setzen Rebellengruppen wie zum Beispiel die radikal-islamische ISIS oder die Al-Nusra-Front schon 15-Jährige an der Front ein. Um die Kinder für sich zu verpflichten, wird ihnen und ihren Eltern oft eine kostenlose Schulbildung versprochen. Stattdessen werden sie dann an der Waffe ausgebildet und für gefährliche Einsätze missbraucht, bis hin zu Selbstmordanschlägen. In Afghanistan ist der Leiter der Wahlkommission nach Betrugsvorwürfen zurückgetreten. Er teilte mit, dass er seinen Posten im Interesse der Nation niederlegt, bestritt aber, in mögliche Manipulationen der Präsidentschaftswahl verwickelt zu sein. Das Ergebnis der Stichwahl vom 14. Juni ist noch nicht bekannt. Der Favorit Abdullah Abdullah hatte aber Vertretern der Wahlkommission vorgeworfen, seinen Sieg verhindern zu wollen. Das belegen angeblich Gesprächsmitschnitte. Er forderte, dass keine Stimmen mehr ausgezählt werden, bis eine Kommission der Vereinten Nationen den Prozess überwacht. Der Rücktritt des Chefs der Wahlkommission hat die Wogen etwas geglättet. Abdullah sagte, dass er den Wahlprozess wieder anerkennt. Das offizielle Ergebnis soll erst am 2. Juli bekannt gegeben werden.
Wissensnachrichten.
Vor 2 Jahren hat die Entdeckung der Higgs-Teilchen in der Wissenschaft Furore gemacht. Sie waren der letzte Baustein, um zu erklären, woher alle Teilchen ihre Masse haben. Wissenschaftler am CERN haben jetzt noch eine weitere wichtige Entdeckung dazu gemacht. Das war heute ein Thema in unseren Wissensnachrichten. Anne Tepper, was haben die Forscher entdeckt?
Sie haben wahrscheinlich noch einen weiteren Nachweis für die Existenz der Higgs-Teilchen gefunden. Die Wissenschaftler haben sich ihre Daten aus dem Teilchenbeschleuniger von 2011 und 2012 nochmal vorgenommen und wohl einen weiteren Weg entdeckt, wie die Teilchen zerfallen, nämlich genauso wie ihr Modell das vorhersagt.
Und warum ist das so sensationell?
Weil der Zerfall der einzige Weg ist, wie man diese Teilchen überhaupt nachweisen kann. Das Modell besagt, dass sie in 2 verschiedene Produkte zerfallen. In Bosonen, die wurden vor 2 Jahren schon nachgewiesen. Und jetzt sind sie sich ziemlich sicher, dass sie auch einen Nachweis für Fermionen gefunden haben, dem 2. Zerfallsprodukt.
Erfreuliche Nachrichten kamen heute auch vom Robert-Koch-Institut. Es geht um Kinder, Jugendliche und ihre Gesundheit.
Um die steht's in Deutschland insgesamt gut. Zum Beispiel wird weniger geraucht. In den letzten gut 10 Jahren ist die Quote bei 11- bis 17-Jährigen auf etwa 12% gesunken und hat sich damit fast halbiert. Nicht so gut ist dagegen, dass mehr Kinder und Jugendliche unter Asthma und Heuschnupfen leiden. Und es gibt ein soziales Gefälle bei der Frage, wie gesund unsere Jugend ist. Kinder und Jugendliche aus Familien mit niedrigem gesellschaftlichen Status und wenig Einkommen sind eher krank als andere.
Parkhäuser sind der Horror vieler Autofahrer. Alles ist irgendwie viel zu eng. Wie schön wäre es da, einfach das Auto an der Einfahrt abstellen zu können? Es verschwindet von selbst im Parkhaus und dann holt man es später an der Ausfahrt wieder ab. Gibt es. Zum Beispiel ab sofort am Flughafen in Düsseldorf. Das war heute auch ein Thema in unseren Wissensnachrichten. Anne, was steckt denn dahinter?
Die bessere Frage ist, wer steckt dahinter? Nämlich Ray, ein Roboter, der in Bayern entwickelt worden ist. Im Prinzip muss man sich ihn so vorstellen wie einen Gabelstapler. Er packt mit seinen Zinken unter das Auto, hebt es hoch und fährt es dann zur nächsten passenden Parklücke. Vorher misst er natürlich nochmal aus, wie groß das Auto ist, damit auch alles passt. Und wenn man das Auto dann wieder haben will, sagt man über eine Handy-App Bescheid und Ray fährt dann den Wagen vor.
Danke, Anne.
Wetter.
Am Abend bekommt die Südhälfte Deutschlands noch ein bisschen Sonne ab. Im Norden und Osten dominieren Wolken. Ganz im Norden und ganz im Süden kann es später auch nass werden. Morgen ist es an den meisten Orten ziemlich bewölkt und es kann Schauer geben. Der Südwesten bekommt da noch am längsten Sonne ab. Die Temperaturen steigen auf 17 Grad im Nordosten und 26 am Oberrhein. Das war das Update. Ich bin Jakob Müller. Schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.